Mein Benefit aus der ganzen Sache ist, wenn ich es geschafft habe, dem Menschen, der da heute meinetwegen so einen schlechten Tag hat, dass ich den geschafft habe, gut durch den Tag zu bringen. Die Beziehungsarbeit, die ist mir halt auch sehr wichtig, ne? Also ich bin gerne auf den Zimmern und quatsch einfach so und wir chillen meinetwegen eine Runde auf der Couch und gucken gemeinsam ein bisschen Fernsehen und quatschen. Also einfach dieses, dass die Leute wissen, die haben bei uns ein Zuhause gefunden und die können sich hier verlassen, die sind hier sicher aufgehoben.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Willkommen zurück zum Drink Big Podcast. Ich unterhalte mich hier alle paar Wochen mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus unserer Region über echte Geschichten, mutige Entscheidungen und auch Momente, in denen vielleicht nicht immer alles glatt läuft. Es geht um Herausforderungen im Alltag, um Motivation, Zweifel und darum, was sie antreibt, dran zu bleiben und immer weiterzugehen. Wichtig ist es hier ganz ohne Filter, mit viel Ehrlichkeit, Haltung und Inspiration. Und meine heutige Gästin gibt uns Einblicke in eine Welt, die oft im Verborgenen bleibt und das auf ziemlich humorvolle, authentische und zugleich aber auch irgendwie tiefgründige Art und Weise. Als Heil- Erziehungspflegerin arbeitet sie täglich mit Menschen in einer psychiatrischen Einrichtung und weiß genau, wie wertvoll Humor und Leichtigkeit im Umgang mit eben solchen Erkrankungen sind. Doch sie zeigt nicht nur die schönen Seiten, sondern vor allem auch die Herausforderungen ihres Berufs und macht sich stark für bessere Bedingungen und mehr Wertschätzung in der Pflege- und Eingliederungshilfe. Auf TikTok begeistert sie mittlerweile fast 350.000 Menschen mit ihren Geschichten aus dem Alltag und hat dort eine große Community aufgebaut, die sie ja, liebevoll mitnimmt in eine Welt voller Emotionen, Menschlichkeit, aber auch Überraschungen. Ich möchte heute von ihr erfahren, wie sie ihren Beruf erlebt, warum Humor gerade in ihrem Bereich so wichtig ist und was wir tun können, um Pflegekräfte und soziale Berufe stärker zu unterstützen. Mhm. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Saskia Weber.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Das war eine ganz, ganz schöne Einleitung, die du da gemacht hast. Das hat sich gut angehört in meinen Augen, also in meinen Ohren, was du da gesagt hast. Ja, also ich freue mich, hier zu sein.
Ja, Saskia, schön, dass du da bist. Mhm. Ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet, aber bevor wir loslegen, gibt es noch eine kleine erfrischende Stärkung. Ich habe uns unser Rodeos Mineralwasser in der Dose mitgebracht. Ja. Bei den wärmeren Temperaturen das Beste, was wir jetzt machen können.
Auf jeden Fall. So. Da ich ja aus Niederzissen komme, ist das für mich ja natürlich auch ein
Heimspiel quasi.
Ein Heimspiel, ne?
Ja, dann genau. Prost.
Prost.
Saskia, wie oft wirst du eigentlich gefragt, wie es dir geht?
Also auf jeden Fall ausreichend genug, also ich fühle mich nicht gesehen. Da Familie, Freunde, meine Partnerin, ich bin zufrieden mit den Fragen an mich, wie es mir geht.
Ja, also Ursprung des Gedankens war so, dass du dich natürlich den ganzen Tag um die Gesundheit deiner Mitmenschen sorgst, deiner Patienten, eurer BewohnerInnen sorgst und da vielleicht auch oft einfach ja die eigene Gesundheit zu kurz kommt.
Ja, das ist manchmal ist das auch tatsächlich so ein bisschen so ein Spagat, was man drehen muss. Vor einem Jahr, anderthalb Jahren ist mein Papa verstorben zum Beispiel, der hatte Demenz und eine Krebserkrankung. Also bei solchen Situationen ist es schon schwierig dann, ne? Auf der Arbeit dann, ne? Auf der einen Seite will man seine Arbeit machen, man betreut die Menschen da, man ist professionell, man gibt alles und dann weiß man, man fährt nach Hause und dann geht's halt irgendwie weiter. Also bei solchen Dingen merkt man dann schon manchmal, dass dass es dann schon ein bisschen schwerer fällt wie an Tagen, wo man halt zum Beispiel privat jetzt keine Sorgen hat. Mhm. Aber mit den Jahren und mit den Erfahrungen, die man sammelt, kriegt man das hin. Aber das ist so ein Spagat, was man manchmal so hat. Mhm. Also im Privaten sowie dann auch im Beruflichen.
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du dich für den Beruf der Heilerziehungspflegerin entschieden hast?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Vor 20 Jahren oder fast jetzt vor 23 Jahren habe ich nach meinem Abitur, Fachabitur studiert in Remagen. Gesundheit und Sozialwissenschaften hat sich damals ganz toll angehört, so nach dem Abi. Jetzt gehen wir mal eine Runde studieren. Ne? Und in dem Studium musste man ein Praxissemester machen. Und das habe ich dann, weil das ein soziales Praxissemester sein musste, habe ich das da in den Caritas-Werkstätten gemacht, in der Tagesförderstätte. Geistig beeinträchtigte Menschen ist das Klientel da gewesen. Und das war 3 Monate. Und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell gemerkt, also irgendwie war das so wie Topf auf Deckel oder die Erleuchtung kam, dass das so ein toller Beruf ist und dass ich das Studium auf keinen Fall mehr weitermachen werde. Und zufälligerweise hat sich da gerade eine Stelle angeboten, also es wurde ein Platz frei und da hat der Chef mich gefragt, weil der halt auch gesehen hat, ach, die Frau Weber hier, die Saskia, das scheint der Spaß zu machen, hast du nicht Bock? Und dann hat sich das so 1:1 ergeben und so bin ich zu meinem Beruf gekommen. Damals, als ich dieses Praktikum gemacht habe, wusste ich auch noch gar nichts von diesem Beruf. Also auch heute ist es immer noch so, dass ich Menschen meinen Beruf erklären muss oder natürlich gerne erkläre, weil den Begriff der Heilerziehungspflege noch lange nicht jeder kennt. Mhm. Hast du ihn gekannt?
Tatsächlich ja, weil ich eine Freundin habe, die auch HEP ist.
Okay.
Deswegen hatte ich dadurch auch Berührungen und sie ist da rein, also an diesen Job gekommen, weil sie eine Schwester hat, die auch in der Caritas mit betreut wird. Aber nichtsdestotrotz, erklär bitte unbedingt diesen Beruf und was er mit sich bringt.
Ja, wie kann man den am einfachsten erklären? Natürlich am besten, wenn man meine Videos guckt, ne? Aber das wären zu viele. Wie soll ich den am besten erklären? Also eigentlich ist es so eine Mischung aus Erziehung und Pflege. Ne? Also man hat das damals ins Leben gerufen, weil man gemerkt hat, naja, was ist eigentlich, wer ist eigentlich für die Menschen zuständig, die geistig, körperlich oder psychisch beeinträchtigt sind? Wer kümmert sich um diese Menschen? So entstand die Heilerziehungspflege, also ne, weil Heilpädagoge kommt ja auch darin vor. Und das ist also ein Beruf, der spezifisch für diese Personengruppen auch geboren worden ist. Und ist halt sehr, sehr vielseitig. Also man kann mit Kindern arbeiten, mit beeinträchtigten Kindern, also zum Beispiel auch im heilpädagogischen Kindergarten. Man kann mit erwachsenen Menschen arbeiten, man kann auch nur mit Körperbeeinträchtigten arbeiten, man kann mit psychisch Erkrankten arbeiten. Man kann in Tagesstätten arbeiten, in Werkstätten, in Wohnheimen. Also der ist schon sehr vielseitig, so weil auch halt auch dieses Klientel sehr vielseitig ist. Und ja, da hat man den Heilerziehungspfleger geboren. Ist also so, das Hauptlastige ist halt, die Pädagogik steht im Vordergrund, also auch in der Ausbildung so, aber natürlich mit vielen pflegerischen Aspekten. Weil das wird halt auch oft verkannt. Also viele denken auch, was für Pflege, was machst du für Pflege? Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, man arbeitet zum Beispiel in einer Tagesstätte, wo schwer körperlich beeinträchtigte Menschen sind, mit Spastiken, die dann im Rolli sind. Und man kennt die Bilder jetzt, also weiß, was ich meine. Also richtig schwer körperlich Beeinträchtigte und geistig Beeinträchtigte, die müssen ja irgendwie auch gepflegt werden. Und das machen dann halt auch wir. Mhm. Also man hat ziemlich viel mit Pflege zu tun, meint man wohl auch gar nicht. Ich arbeite mit psychisch erkrankten Menschen. Da denkt man auch, ja, was hast du denn da mit Pflege? Aber ich habe schon viel mit pflegerischen Dingen zu tun. Mhm. Anleiten, Menschen, die zwangserkrankt sind, die dann meinetwegen 3 Stunden duschen, dann steht man daneben und versucht also irgendwie, ne, oder die Menschen, die wir betreuen, die haben halt auch oft eine andere Wahrnehmung der Körperhygiene. Also man hat da schon mit vielen Dingen Körperflüssigkeiten zu tun, wo man vielleicht gar nicht so dran denkt.
Wie oft hast du schon den Satz gehört, also ich könnte das ja nicht?
Dann sage ich immer nur, ja, jeder macht das, was er kann. Mhm. Ich könnte zum Beispiel nicht in einer Bank arbeiten und am Schalter da irgendwelche Geldgeschäfte da irgendwie machen. Oder so. Also ich dann sage halt, ich habe es oft gehört schon und ich sage dann immer, ja, jeder macht halt das, was er kann.
Also ich kann ja jetzt vielleicht nur aus meiner Wahrnehmung sprechen oder aus meiner Perspektive sprechen. Ich persönlich habe zum Teil einfach auch, bin ich ehrlich, Berührungsängste, weil ich in solchen Situationen verunsichert bin. Also das, und wir haben es ja eben schon gemerkt, pflegebedürftig sind ganz, ganz viele Menschen, sei es körperlich, sei es geistig, sei es auch in der Kombination. Und ich kann zum Beispiel jetzt auch einfach mal ein Beispiel aus meinem Privatleben teilen. Letztes Jahr im Urlaub waren wir abends in einer Tanzbar, so nennt es sich wohl. Und da war eine Familie mit einem Sohn, der Anfang 20 war. Ich würde es mir anmaßen zu behaupten, dass er an Trisomie 21 erkrankt ist. Und das war sein Highlight in dieser Bar mit den tanzenden und singenden Menschen. Du hast wirklich gemerkt,
kannst mir vorstellen.
Super viel Spaß. Der hat in diesem Moment gelebt und man hat es von außen beobachtet und hat sich total gefreut für ihn, dass er da so eine gute Zeit hat. Und dann kam er aber irgendwann zu mir und wollte mit mir tanzen. Und das war mir zu viel. Sag's jetzt ganz ehrlich, einfach so wie es ist. Für mich war das eine unangenehme Situation. Ich hätte mit Sicherheit auch bei anderen Menschen in dem Moment gesagt, ich möchte jetzt aber nicht mit dir tanzen, danke. Aber ich war in dieser Situation überfordert, weil ich gedacht habe, der nimmt das ja jetzt als Ablehnung wahr. Wie transportiere ich das denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich will ja gar nicht, dass er denkt, dass ich ihn jetzt ablehne, weil er so ist, wie er ist, sondern ich war komplett überfordert mit der Situation.
Ja, kann ich mir vorstellen. Mein Anliegen ist es ja halt auch, Inklusion bedeutet ja auch, dass man sich nach außen hin öffnet, ne? Auch Einrichtungen müssen sich nach außen hin öffnen. Deswegen versuche ich das ja auch, ne, anhand von meinen Videos ein wenig zu beschreiben und nehme auch ein paar Bewohner mit, damit man halt auch mal sieht, ne, damit die Gesellschaft, also in Bad Neuenahr-Ahrweiler zum Beispiel, da wo ich arbeite, da gibt es noch Menschen, die denken, wir sind eine Klinik, wir sind ein Krankenhaus und die dürfen da raus, die dürfen ohne an die Leine genommen werden raus. Also weißt du, die Türen sind auf bei euch. Also das ist ja oft so stigmatisiert, das Ganze. Da muss man halt ganz furchtbar viel aufklären. Versuche ich ja auch zu tun. Aber jetzt speziell in deiner Situation kann ich mir das gut vorstellen. Gerade Trisomie 21, das sind sehr lebensfrohe und die haben oft halt, ne, eine gewisse Art von Distanzlosigkeit und die leben im Moment und so. Und das ist auch vollkommen legitim, wenn man dann überfordert ist. Und das ist vollkommen okay, wenn man sagt, hör mal, möchte nicht tanzen. Ne? Also der wird da jetzt, dein Gegenüber, der wird jetzt da nicht ins Leid gefallen sein. Das Gute ist ja, dass man mit dieser Personengruppe ganz ehrlich und ganz authentisch umgehen kann. Das ist auch in Ordnung, wenn man da überfordert ist. Ne? Mhm. Aber wichtig ist ja dann, wie das, was wir jetzt tun, einfach darüber zu sprechen. Und zu sagen, das hätte ich anders machen können oder wenn es dich interessiert dann. Ne? Was habe ich für Befürchtungen gehabt oder wie auch immer. Also ne, dieses Sprechen, dass man dann mit so einer Situation in der Kommunikation bleibt.
Ich finde das immer sehr bewundernswert, auch wenn ich deine Videos schaue, dass du mit den Bewohnern, eben wie du sagst, ganz normal sprichst.
Ja.
Also du redest mit denen genauso, wie wir beide uns jetzt ja auch weil unterhalten.
Mensch.
Genau, weil Mensch, das ist total wichtig, dass du das so sagst. Aber ich glaube tatsächlich, dass nicht nur ich, sondern auch ganz, ganz viele andere Menschen in ihrem Alltag nicht normal beispielsweise jetzt mit den Bewohnern bei euch sprechen würden, sondern dass man immer besonders liebevoll, besonders freundlich sein möchte, immer sehr erklärerisch sein möchte und dass man die Bewohner bei euch dann so mit Samthandschuhen irgendwie anfassen möchte. Und von außen betrachtet denkt man so, oh, die gehen aber rough mit denen um. Aber andererseits ist es ja wahrscheinlich genau falsch, so zu denken.
Ja, ich weiß auch, was du meinst. Also, dass man da mit Samthandschuhen rangeht und die dann so besonders als, oh Gott, wie rede ich da mit denen? Wie kann der überhaupt reden oder versteht der meine Sprache? Ne? Aber dabei habe ich ja, ne, also wichtig daran, nicht jeder muss das ja auch können. Nicht jeder muss in diesem Beruf auch arbeiten können. Das ist auch Quatsch, das ist total überbewertet. Aber was halt meine Message ja auch ist, es geht darum, dass das Menschsein nicht verloren werden darf. Ne? Und man merkt ganz schnell, also wenn ich dich jetzt morgen einladen würde, bei uns morgen Nachmittag zu sein, du würdest vielleicht am Anfang denken, und ich bin mir sicher, nach einer halben Stunde, was, ist alles voll, ist ja besser als draußen irgendwie, ist ja, die sind ja alle voll gut drauf, ne? Man muss sich dafür interessieren und einfach dann das kennenlernen.
Du hast gerade gesagt, das sind ja alle voll gut drauf. Wenn man jetzt aber aufmerksam deine Videos verfolgt, dann weiß man, dass vielleicht nicht immer alle gut drauf sind.
Auf keinen Fall.
Und ja, wie gehst du damit um?
Das gehört halt zum Beruf dazu. Ich mache den Beruf seit über 20 Jahren. Das sind Erfahrungswerte, die man im Laufe der Jahre sammelt. Ich weiß, meine erste Begegnung zum Beispiel mit dem Thema Suizid hatte ich recht schnell, nachdem ich da angefangen habe. Da war ich frisch aus der Ausbildung. Da hatte ich eine Außenwohnung und da habe ich eine Dame betreut und ja, die hat die Tür nicht aufgemacht, dann haben wir die aufgebrochen und dann stand sie da und es war alles, es sah dementsprechend aus, dass sie sich halt geschädigt hat. Ne? Man lernt das mit solchen Ereignissen. Ne? Das erste Mal ist man auch am Struggeln, man kriegt ja in der Schule auch gewisse Handwerkzeuge mit auf den Weg, man reflektiert viel, es ist furchtbar viel Teamarbeit, man spricht viel mit Kollegen darüber, Supervisionen werden angeboten bei gewissen Themen. Aber das sind halt die Dinge, man wächst daran. Also heute zum Beispiel, mein Frühdienst fing damit an, heute Morgen um 7 Uhr, dass ich Polizei, RTW rufen musste, weil wir einen Bewohner hatten, der sehr stark eigengefährdet war. Und da waren andere Dinge noch im Spiel, aber das sind halt Tage, die gibt es. Und du hast bestimmt auch Dinge in deinem Beruf, die du am Anfang irgendwie, wo du reinwachsen musstest. Und so ist das halt genau mit diesen Situationen auch.
Ich glaube, ich würde trotzdem behaupten, einmal im Monat Rechnungen bearbeiten.
Ich habe es mir ja so ausgedrückt. Also
genau, ne?
Aber will ich jetzt auch gar nicht. Das ist ja
ist was anderes, als jetzt eine Eigengefährdung am Morgen zu haben. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was eine Eigengefährdung ist für Menschen, die jetzt nicht...
Ja, also da geht's um das Thema Suizid, ne? Also ja. Das ist halt auch ein Thema, womit wir zu tun haben. Menschen leben bei uns, die eine psychische Erkrankung haben, die haben öfter als Symptom auch oder als Nebendiagnose eine Depression. Und dann in akuten Phasen, wie auch immer, kann es dann dazu kommen, dass die Menschen nicht mehr leben wollen. Und dann ist ja auch gut, dass sie bei uns sind, weil deswegen ist die Eingliederungshilfe auch so wichtig. Ich habe eben gesagt, ich will nichts mit der Politik zu tun haben, aber es ist halt überall, ne, irgendwer sagt, die Eingliederungshilfe muss das Geld gekürzt bekommen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Menschen, die bei uns leben, allein in irgendwelchen Wohnungen leben sollten, weil es billiger ist oder was auch immer, und da kommt dann einmal die Woche irgendein Sozialpädagoge vorbeigefahren und winkt durch die Tür und ne, das geht nicht, ne? Die Menschen wären dann hoffnungslos überfordert und es wäre auch gefährlich.
Mhm.
Deswegen ist ja gut, dass es Einrichtungen gibt wie uns. Da kann man ja dann gut handeln.
Mhm. Ne? Das heißt, Bewohnende kommen zu euch, weil sie Hilfe brauchen, weil sie wieder eingegliedert werden sollen auch. Oder auch nicht?
Also ja, also ich arbeite ja, der Bereich, wo ich arbeite, nennt sich ja Eingliederungshilfe. Die Einrichtung, wo ich jetzt arbeite, heißt dann Wohneinrichtung für psychisch erkrankte Menschen. Eine Wohn- und Wiedereingliederungseinrichtung. Also man denkt dann so zuerst ja wie, achso, die wohnen bei euch, die werden fit gemacht, damit sie wieder alleine leben können. Aber das ist auch so ein Trugschluss. Bei uns wohnen circa 80% der Bewohner, die ihr Leben lang auf irgendeiner Art und Weise betreut werden müssen, die ein Setting brauchen, wo sie entweder in einem ambulanten oder auch in einem stationären Bereich sein müssen und die chronisch halt sehr krank sind. Da wird auch keine Besserung mehr sein. Es gibt diese Menschen, die bei uns zum Beispiel das so als Raststätte, kann man sagen, sehen. Kommt ja immer darauf an, was die für Biografien haben. Wir haben furchtbar, es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Leute bei uns landen. Wenn jemand zum Beispiel vorher, keine Ahnung, der hat eine Ausbildung, der hat eine Wohnung, der hat meinetwegen dann eine ziemliche Tragödie in der Familie gehabt, ist dann zusammengebrochen dadurch, entgleist eine Zeit lang und meinetwegen mit dem Alkohol oder mit Drogen gestruggelt, hat sich dann war in der Klinik, kommt von der Klinik aus zu uns und lebt bei uns meinetwegen 3-4 Jahre und kann sich dann in der Zeit wieder ein bisschen was stabilisieren. Dann gibt es auch die Fälle, dass die dann plötzlich dann, ja, sind wieder so stabil, dann kann man sagen, so jetzt suchen wir eine Wohnung und jetzt schaffst du es wieder raus aus dem Wohnheim. Mhm. Das ist natürlich der Superfall, aber die meisten, die bei uns leben, die werden ihr Leben lang auf Hilfe angewiesen sein.
Mhm. Das klingt jetzt für mich so, als hättest du jeden Tag eigentlich Kontakt mit Menschen, die schwere Schicksalsschläge erlitten haben.
Das
und
ist so.
Auch außerhalb meiner oder unserer Vorstellungskraft hier. Wie schaffst du das, dass du das nicht mit nach Hause nimmst? Geht das überhaupt?
Ja, das geht irgendwie gut. Das konnte ich von Anfang an immer irgendwie sehr gut. Ich habe immer gedacht, ja, du kommst ja eh morgen wieder. Was musst du dich jetzt abends damit noch belasten? Also das konnte ich wirklich in der Tat von Anfang an sehr gut. Die Menschen, die bei uns leben, sind halt keine Gewinnertypen. Das ist klar, ja. Die haben eigentlich jeder Bewohner, der bei uns wohnt, hat ein furchtbar trauriges Schicksal hinter sich. Die meisten haben auch keinen Kontakt mehr zu ihren Familien. Deswegen kommen bei uns nicht wie im Altenheim, da gehen oft die Familienangehörigen raus und rein. Bei uns ist das eher selten der Fall, dass ein guter Kontakt da ist. Weil man kann sich vorstellen, wenn jemand jetzt psychisch krank wird und er ist manisch meinetwegen und macht in seiner Manie Dinge, die auch die Familie dann geschädigt haben, gibt Geld aus, keine Ahnung, fährt mit dem Auto gegen die Wand, macht da Schulden und lügt da und was weiß ich. Oder das Thema Drogen genauso. Hat die Familie beklaut, die Mutter beklaut. Wir haben einen jungen Mann bei uns leben, der hat seine Wohnung in Brand gesetzt und dann hatte die Mutter da jahrelang mit der Polizei zu tun. Also dann ist es leider halt oft so, dass die Familien irgendwann sagen, wir können nicht mehr, ich bin froh, der ist jetzt hier bei euch betreut, aber nehmen halt Abstand davon. Das ist traurig, aber das ist leider so.
Mhm. Und glaubst du, dass das eine Stärke ist, die man in den Beruf mitbringen sollte?
Ja, also du brauchst schon eine Distanz und du musst da schon auch mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Wir haben Menschen zum Beispiel, die kommen aus der Forensik, also Maßregelvollzug. Also das heißt, das sind psychisch erkrankte Straftäter, die haben Dinge getan. Das war jetzt dann nicht eine Dose Rodeos klauen. Die haben in ihrer Erkrankung Drogendelikte begangen, Körperverletzungen, Misshandlungen, Kindesmissbrauch. Ne, das sind dann schon Themen, da musst du ja dann trotzdem deine Arbeit machen. Ne? Also da muss man schon für sich selber, wie soll ich sagen, einen guten
Weg finden,
um das halt gut zu trennen.
Mhm. Du hast auch eingangs eben, dass es auch Supervisionsangebote gibt. Vielleicht erklären wir auch noch mal kurz, was das ist.
Eigentlich geht es da ums Team. Also eigentlich geht es da um das Teamgeschehen. Viele verwechseln, man kann auch sagen Supervision, wir machen eine Supervision über Bewohner zum Beispiel der Hans-Peter, den Namen kennt man ja bei mir in Videos, wenn man mich kennt. Wir machen heute mal eine Supervision über den Hans-Peter und wie wir als Team mit dem Hans-Peter umgehen. Das ist dann, da kommt jemand von außerhalb, ein Supervisor, und der guckt sich diesen Fall an und dann versucht man das mit dieser neutralen Person zusammenzubringen. Oder es geht halt wirklich nur ums reine Team, was im Team nicht gut läuft, ne? Kommunikation, was untereinander irgendwie, wo es hakt, wo Leute irgendwie sich nicht gehört fühlen oder was. Es ist viel schichtig.
Mhm. Wie wichtig ist dann das Team in der täglichen Arbeit?
Sehr wichtig. Also ohne gute Kollegen und ohne ein gut funktionierendes Team ist die Arbeit mit Menschen sehr, sehr schwierig. Wir haben aufgrund der verschiedenen Erkrankungen ja mit Menschen zu tun, die halt auch, wo es wichtig ist, dass man an einem Strang zieht, dass man sehr genau weiß, was war in der Frühschicht, was in der Spätschicht. Es gibt aufgrund der Krankheitsbilder auch oft so manipulative Verhaltensweisen. Und deswegen ist das ultra wichtig. Und halt auch, wenn du in einer Situation bist, Gefahrensituation, wo du, ja, wir arbeiten schon mit Menschen zusammen, die angespannt sind. Und klar, ne, meine Videos sehen dann nett und lustig aus, aber ich weise ja auch oft darauf hin, dass es halt nicht immer nur so ist. Ne? Das sind Menschen, die wohnen ja nicht bei uns, weil die da Bock drauf haben, weil die krank sind. Und daraus entstehen natürlich dann auch Situationen, wo Gewalt uns gegenüber entgegengetreten wird. Und dann ist schon wichtig, wenn du weißt, wen du anrufen kannst und dass deine Kollegen da, dass man sich gegenseitig da unterstützt, Hand in Hand arbeitet. Wie jetzt, ne, wenn jetzt wie heute Morgen, dann muss ich ja auch wissen, ne, wenn ich da mit demjenigen zugange bin, dass der eine guckt, ob der RTW auf der Straße und sucht schon mal die Sachen zusammen, die Akten oder überhaupt hat so ein bisschen noch, spielt im Hintergrund, ist einfach da. Das muss funktionieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
Also ist Vertrauen auch ein wichtiger Punkt.
Ja, musst dich schon verlassen können auf deine Kollegen.
Mhm.
Das muss fluppen dann, wenn die Hütte brennt.
Mhm. Magst du vielleicht erzählen, was dich manchmal auch an deine Grenzen bringt?
Also an meine Grenzen bringt mich eigentlich nur immer dann irgendwas, wenn ich selber nicht gut drauf bin. Wenn ich selber irgendwie was hab und wenn dann die Bewohner dementsprechend auch was haben, komme ich an meine Grenzen. Ich mag nicht gerne, wenn Gewalt im Spiel ist, aber das ist, glaube ich, selbsterklärend. Also wenn die Menschen gewalttätig uns gegenüber werden oder auch anderen Bewohnern, das mag ich nicht. Aber das heißt jetzt nicht, dass es mich an die Grenzen bringt, denn das eher nicht. Das ist dann eher so, was mich so, also eher das, was ich nicht mag.
Mhm.
Weil wenn mich was an die Grenze bringen würde, dann müsste die schon lange überschritten sein, weil, also ich hoffe, dass mich mal nichts an die Grenze bringt, sagen wir es mal so.
Mhm. Was lässt dich denn jeden Morgen gerne aufstehen?
Oh. Naja, dass die gute Seite von meinem Job, dass ich das Gefühl habe, was Sinnvolles zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Mutter Teresa sein möchte. Ich bekomme auch Geld für meine Arbeit, die ich tue, und ich bin auch froh, wenn ich Feierabend habe, und ich bin auch froh, wenn ich Urlaub habe. Aber ich habe halt das Gefühl so für mich, das ist was Sinnvolles. Mein Benefit aus der ganzen Sache ist, wenn ich es geschafft habe, dem Menschen, der da heute meinetwegen so einen schlechten Tag hat, dass der irgendwie mit mir, dass ich den geschafft habe, gut durch den Tag zu bringen. Das sind so Benefit-Momente. Oder wenn ich mit den Leuten was Schönes unternehme. Wir fahren raus, wir gehen Eis essen, wir fahren auch zum Beispiel an Fernfreizeiten mit den Leuten. Das sind so dann die schönen Momente. Oder wenn ich die Beziehungsarbeit, die ist mir halt auch sehr wichtig, ne? Also ich bin gerne auf den Zimmern und quatsch einfach so, und wir chillen meinetwegen eine Runde auf der Couch und gucken gemeinsam ein bisschen Fernsehen und quatschen. Also einfach dieses, dass die Leute wissen, die haben bei uns ein Zuhause gefunden und die können sich hier verlassen, die sind hier sicher aufgehoben.
Was gibt dir die Arbeit zurück?
Geld. Naja, auch.
Ja?
Naja, das, was ich gerade gesagt habe. Also du lernst halt unheimlich spannende Geschichten kennen. Du lernst unheimlich spannende Menschen kennen, du liest die krassesten und craziesten Biografien, du musst immer wieder dich neu an Lösungen ranbringen, also du hast ja jeden Tag was Neues. Ich hätte heute Morgen auch nicht gedacht, dass ich um 7:30 beim RTW telefoniere, und weißt du, also es kommt jeden Tag eine neue Herausforderung auf dich zu, und das Spannende ist, dass es halt jedes Mal anders ist und du musst jedes Mal denken, Moment, wie mache ich, was, wie komme ich da jetzt hin, und am besten zum Wohl, natürlich zum Wohle des Bewohners.
Mhm.
Das ist es so.
jetzt hast du ja gerade selbst schon gesagt, es sind Herausforderungen und hast tatsächlich nicht das unschöne Wort Probleme gewählt.
So sehe ich das auch.
Ja. Wie stellst du dich denn diesen Herausforderungen? Gibt es irgendwas, was dir Kraft gibt? Hast du Routinen, Rituale, irgendwas?
Gutes Abendessen. was mir Kraft gibt.
Oder woher nimmst du das Selbstvertrauen, dich diesen Herausforderungen tagtäglich zu stellen?
Also zum einen Kraft, wie das jeder so schöpft, von der Familie, von Freunden, also klar, aber mich interessiert einfach mein Beruf. Ich finde diesen Beruf halt mega interessant, vielseitig und immer noch habe ich noch nicht eine Sekunde bereut, diesen Beruf zu wählen, weil er halt so spannend ist und die Kraft, ja, wo ziehe ich die Kraft her? Aus den Menschen, die mich umgeben auf der Arbeit. Wenn der Hans-Peter morgens sagt, und Jutta schlafen, und ich sag, und du auch, ja, alles klar. Diese Momente, so Kleinigkeiten irgendwie. Mhm.
Ich glaube, es ist so ein bisschen die Leidenschaft.
Ja, also ich mach das schon aus Leidenschaft. Das ist also Berufung, hört sich immer so, meine Berufung, aber ich fühl's halt, also ich fühle den Beruf halt. Und deswegen fällt es mir halt vielleicht auch so leicht.
Mhm.
Oder was heißt leicht? Aber deswegen bin ich da halt immer noch so am Brennen. Und halt dadurch, dass ich diese TikToks drehe, muss ich halt auch sagen, dadurch habe ich das Ganze ja auch nochmal so ein bisschen noch mehr thematisiert für mich. Und es ist ja halt auch viel Arbeit und ich tausche mich da unheimlich viel aus. Ich habe zum Beispiel Gespräche mit, weiß ich nicht, dann werde ich von Lehrern angeschrieben und kriegt und habe da meinetwegen, wenn die mich was fragen oder habe viel Austausch auch mit Berufskollegen dadurch. Und daraus ziehe ich halt auch nochmal das so ein bisschen Kraft oder das hat mein Interesse auch nochmal so ein bisschen mehr gepusht, weil das für mich so ein rundes Bild plötzlich so gemacht hat.
Mhm.
So diese Hep-Community, die konnte ich so ein bisschen, ich konnte das so fühlen, dass das ja ankommt und dass das für die auch ein guter Beruf ist.
Wie ist es denn dazu gekommen? Also wann war der Moment, an dem du dein Handy rausgenommen hast und gesagt hast, jetzt halte ich die Kamera drauf?
Also zuerst einmal, es war Corona, ja, bei Corona war uns allen langweilig. Corona-Pandemie, deine Freundin hat mir diese App gezeigt. Und dann dachte ich, ach, wie lustig hier mit der App. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgescrollt und dann auf einmal ploppte die Pflegebubble auf. Und habe ich gedacht, ach, guck mal hier, das ist interessant, ja. Und da ich halt immer schon so ein kreativer Mensch, also ich mag gern so kreativ sein, habe ich dann schnell gesehen, ach, hier kannst du ja irgendwas machen. Dann habe ich schnell gemerkt, das kommt an. Dann habe ich schnell meinen Chef ins Boot mitgenommen, weil musst du ja, also ja. Ne, also weil Datenschutz und das muss man abklären mit der Einrichtungsleitung. Nicht jeder Chef mag das und nicht jeder sollte das auch tun. Gerade gibt's ja auch viele Diskussionen, TikTok-Livestreams dauernd. Das ist ja auch so ein Thema, wo die Pflege oft in ein komisches Licht gerückt wird. Ne? Es gibt auch bei TikTok oder bei den ganzen Reels oft auch so fragwürdigeren Content, ne, den ich auch nicht so gut finde, wo wo man denkt, aha, also geht's doch bei in der Pflege nur um Arsch abwischen und Co. Wenn da zum Beispiel jetzt jemand sich mit Nutella einschmiert und dann da so die Windel und so, ne, das ist so gar nicht mein Ding und deswegen das mache ich nicht und da habe ich einen Chef mit ins Boot genommen. Er fand es von Anfang an gut. Wie soll man sonst junge Leute erreichen? Ich kann mich ja schlecht in Bad Neuenahr auf den Residenzplatz stellen, eine Rede halten, interessiert jetzt nicht so. Deswegen habe ich diesen Weg dann gewählt und jetzt bin ich voll abgekommen. Was hast du gefragt?
wie es dazu gekommen ist, dass du dein erstes Video hochgeladen hast.
Also mein Chef guckt sich die Videos immer an.
Mhm.
Ich bekomme dann auch immer zeitnah ein Feedback.
Er ist ja auch manchmal Teil der Videos.
Er tanzt ja auch gerne mit, wenn er es nicht gerade im Rücken hat. Und ich habe dann ja auch angefangen, Bewohner mit ins Boot zu nehmen. Mhm. Da wird es jetzt so ein bisschen spannend oder so ein bisschen prickelnder, weil das musste ich natürlich auch vorher so ein bisschen mit mir selber reflektieren und überhaupt, soll ich das nicht. Aber wir haben uns dann doch dafür entschieden. Zum einen, man darf halt nicht verwechseln, die Menschen, die wir betreuen, die sind zwar psychisch erkrankt, aber die sind ja dadurch nicht entmündigt.
Mhm.
Also kein Ableismus bitte an dieser Stelle. Also nur weil die halt bei uns wohnen, heißt das schon auch, dass die ja und danke und die wissen auch schon, ne, wenn ich denen sage, das ist TikTok und so, dann verstehen die das. Das ist halt auch so ein Stigmata, ne, wo ich dann öfter auch in den Kommentaren, wo Leute mich dann kritisiert haben und warum ich das dann mache und die wären doch alle verrückt, die Leute. Ich könnte das doch nicht für meine Klicks auf meinen Nacken machen und so. Ne? Also da gut, aber ich habe das dann ja auch immer wieder erklärt und so und dann ist das irgendwann auch gelandet bei den Leuten. Die Renate, die bei uns wohnt, die hat von Anfang an gerne mitgemacht. Das ist auch eine Bewohnerin, die ist selber Altenpflegerin, lebt auch aus traurigen Gründen bei uns. Und die fand das von Anfang an gut und hat sich dann auch mit mir, also was heißt, zur Verfügung gestellt. Es gab Situationen, ich habe das ja immer so gemacht, lustige Situationen, habe ich mitgefilmt und später gefragt, Renate, kann ich das so hochladen? Und die hat dann immer ja gesagt, weil sie das auch gut findet, dass ich dadurch junge Leute animiere, diesen Beruf toll zu finden und in die Pflege vielleicht zu kommen. Mhm. Also ich habe mich da gepusht.
Gab es dann noch andere Highlight-Momente in deiner, ich sag jetzt mal, TikTok-Karriere?
Wir hatten mal eine Kooperation mit Oceans Apart. Kennst du?
Ja.
Die hatten mich, es war eine Zeit lang, vor 3 Jahren war das ja so modern, da hat ja jeder hat ja für Oceans Apart irgendwie was gemacht bei Instagram. Und dann habe ich mir mal gedacht, weil ich das, ja, habe ich mal so einfach so ein Video hochgeladen, da habe ich gesagt, hallo Oceans Apart. Wir hätten hier so einige Leute, die Bock hätten auf coole Jogginganzüge und Leggings. Hier, der Renate macht gerne Walkie-Walkie, Hans-Peter sitzt im Rolli, braucht bequeme Klamotten. Wie wäre es denn, ne? Mhm. Habt ihr Bock auf eine Kooperation mit uns? Die haben sich auch prompt gemeldet. Und das war natürlich dann schon, das hatte ja auch dann so diesen Inklusionsgedanken, ne? Was natürlich was die Leute halt auch alle gefeiert haben, ne? Und Oceans Apart konnte dann auch gar nicht anders. Die haben uns dann natürlich einen Schwung von Klamotten geschickt. Haben wir noch ein cooles Werbevideo gedreht mit irgendeinem Code. Ich habe davon keine Ahnung. Aber das war ganz cool. Das war lustig. Das hat Spaß gemacht. Und vor allen Dingen halt, weil erstens Hans-Peter 2 coole Jogginganzüge bekommen hat. Mhm. Und die Renate ein paar coole Laufleggings. Und zum anderen ist es halt ja auch so, ne? Man sieht auch in den Werbungen immer nur diese Instagram-gespülten, weichgespülten Leute, die da so schön in der Kamera stehen, ne? Wie ich jetzt versuche, nicht meinen Bauch hier so rauszustrecken. Aber die echten Menschen, wo sind die? Mhm. Und es ist halt nun mal so, dass die Menschen, die irgendwie eine Erkrankung haben, eine Beeinträchtigung, die gehören ja nun auch zur Gesellschaft. Und die können ja auch mal so einen schicken Jogginganzug tragen. Ja, das war so ein Highlight. Also da habe ich mich persönlich drüber gefreut. Weil die Message da so klar war und weil das so gut ankam.
Was hast du, wie ist sonst so das Feedback auf deinem Kanal, wenn wir jetzt mal davon absehen, dass es natürlich die Menschen gibt, die irgendwie nicht so ganz verstehen können, was du da machst? Ja, nee, oder die halt einfach nicht so ganz verstehen, was du da machst oder halt denken, ja, das ist ja total despektierlich, was du da machst, wie kannst du das zeigen und so weiter.
Kann die hochladen und so weiter und so fort. Also das Feedback ist eigentlich zu 90% richtig gut. Und viele Leute schreiben mir auch, boah, dank dir habe ich Bock auf den Beruf bekommen. Oder dank dir weiß ich überhaupt jetzt mal, wie so ein Wohnheim funktioniert. Oder dank dir habe ich irgendwie jetzt einen Plan, was es heißt, psychisch erkrankt zu sein. Oder also das lese ich total oft und das ist halt genau das. Ne? Das ist genau das, was wir wollen damit. Aufklären und einfach uns öfter nach außen, um den Leuten zu zeigen, was machen wir eigentlich den ganzen Tag. Aber es gibt natürlich auch die negativen Seiten. Gerade wenn ich Bewohner halt hochlade. Wir haben halt einen Bewohner, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, der Rudi, ja, das, der Rudi, und der hat halt einen Tisch, der drückt immer die Kippen auf dem Tisch aus und der macht manchmal so 8 Zigaretten auf einmal an, macht so ein kleines Lagerfeuerchen in seinem, auf seinem Aschenbecher. Also hat so eine ganz andere Art zu leben, wie wir denken würden, das geht hier in Ordnung.
Ja.
Der Tisch sieht halt echt aus wie quer durch die Hecke gezogen, aber es ist halt sein Tisch. Ne? Und da, an diesen Videos, da habe ich viel Hate bekommen. Aber darauf habe ich, bin dann nicht dumm, dann reagiere ich da natürlich drauf und erkläre das nochmal ausführlich, was damit gemeint ist. Ne? Dass das Tisch Symbol für zum Beispiel Selbstbestimmung ist. Ne? Der Rudi, der mag den Tisch und der darf den Tisch haben. Bei uns dürfen die Leute im Wohnheim auch rauchen. Ist eher selten, aber bei uns dürfen sie es noch. Das ist oft halt auch so ein Ding, wo die meisten so Kopfschütteln. Aber bei uns ist es so, das sind Mieter. Die mieten sich das Zimmerchen an, die dürfen halt noch rauchen, weil wir auch noch eine ältere Feueranlage haben. Also wir sind nicht mit der Feuerwehr angeschlossen. Das wäre heutzutage anders, aber wir haben ein älteres Haus. Ja, aber das ist halt, es geht ums Thema Selbstbestimmung. Und dann ist es mir immer ganz, ganz wichtig, das dann auch nochmal zu erklären. Und auch den Menschen, die es nicht verstehen wollen, so nach dem Motto, wie könnt ihr denn den Verrückten da rauchen lassen? Nehmt ihm die Kippen weg? Wie geht denn das? Dann ist mir es ein großes Anliegen zu erklären, dass wir hier nicht diejenigen sind, die Macht über einen anderen Menschen haben. Selbstbestimmung ist das A und O, weil jeder möchte, wenn er mal krank ist, gerne selbstbestimmt bleiben. Auch unsere Leute.
Ja.
Wir haben aus der Nachbarschaft, hatte ich letztens was, wir haben eine Bewohnerin, die gerne auf der Straße rumläuft und die sieht auch auffällig aus. Also das wäre auch so jemand, wo du, wenn du denkst, da würdest du auch bestimmt einen Schritt zurückgehen, sehr distanzlos und
die nicht gewalttätig.
Ich glaube, du hast auch mal ein Video mit ihr hochgeladen, wo du gesagt hast, bitte geh mal einen Schritt zur Seite und komm nicht so nah an mich ran.
Genau, das ist sie.
Ja.
So, und die war in der Nachbarschaft unterwegs, da war ein Umzugsunternehmen und dann hat dann, stand die, Sandra ist ja jetzt bekannt, dass sie das ist, die hat dann da vor dem Umzugsunternehmen dann Affentanz gemacht, sie will, was weiß ich, sie hat gestört.
Mhm.
So, sie hat einfach den Ablauf da gestört. Wir sind dazu gerufen worden, Kollegin kam dazu und da stand die aufgebrachte Nachbarin da und meinte, hören Sie mal, können Sie mal hier die Frau nicht an die Leine nehmen, ne? An die Leine. Wie kann denn sowas bei Ihnen hier frei rumlaufen?
Mhm.
Und da dachte ich, da, das sind dann so Dinger.
Sie hat einfach nicht nachgedacht. Wahrscheinlich in
die
dem
Frau.
Moment. Ja, ja. Also nicht Sandra, sondern die Nachbarin, die das halt gesagt hat, weil sie versteht, glaube ich, in dem Moment gar nicht,
an die Leine.
Genau, was Worte für eine Macht haben und was da eigentlich mit impliziert wird, wenn sie das halt so sagt, ne?
Ja, und das sind dann so Dinge, das erlebe ich ja dann täglich, wenn ich so Sachen erlebe und die nehme ich gerne auch dann und erzähle die und dann erzähle ich dann gerne auch meine oder unsere Sichtweise dazu, ne, wenn das jemand so denkt. Und ich glaube, damit erreiche ich auch dann schon mal recht viel mit, ne, wenn die Leute dann plötzlich so denken, ja, das stimmt eigentlich, ne, was, wie an die Leine, ne, ist ein selbstbestimmter Mann, ein Mensch, ne, was für Leine.
Mhm.
Und beziehungsweise das behinderte Menschen ausgegrenzt worden sind oder noch Schlimmeres, haben wir ja schon alles durch, ne, das Thema.
Umso wichtiger, dass du dem Ganzen halt nochmal eine Plattform nach außen gibst. Hast du denn Wünsche, speziell vielleicht auch auf deine Arbeit oder auf den Pflegebereich bezogen?
Meine Wünsche wären tatsächlich, dass nicht plötzlich politisch sich da so viel ändert, dass die Menschen, ne, also ich finde immer, die Gesellschaft ist nur so viel wert, wie sie mit ihren Schwächsten der Gesellschaft umgeht. Und wenn es irgendwann mal so ist, dass die Schwächsten unserer Gesellschaft noch weniger haben, als dass sie sowieso schon haben, dann fände ich das ganz, ganz furchtbar. Und die Eingliederungshilfe ist mega wichtig und es gibt viel Bedarf, es gibt viele Menschen, die nicht alleine leben können. Und wenn daran gespart werden würde, wäre das ganz schlimm. Genauso schlimm, wenn an Fachkräften dadurch gespart wird. Es geht jetzt nicht darum, dass ich ungelernte Kräfte weniger schätze, aber es ist wichtig, dass du die Leute ja auch gut betreust und gut begleitest und dass es so ist, dass sie halt auch gefördert werden und so, ne? Und wenn das plötzlich nicht mehr gewünscht ist, dann wäre das schlimm. Also das ist mein Wunsch, dass das bloß nicht in Erfüllung geht.
Mhm.
Oder dass das bloß nicht eintritt.
Ja, also dass halt eben vor allem auch dieser pädagogische Ansatz erhalten bleibt und nicht nur die reine Pflege, wie wir es eigentlich
schon sauber hatten, kennt man ja das, was man so öfter hört.
Ja. Wir hatten es eigentlich schon mal kurz und knapp, aber vielleicht nochmal so zum Abschluss. Also wir stellen uns jetzt mal vor, der Tag, oder müssen uns ja gar nicht vorstellen, der Tag heute, hast du ja gesagt, ist schon herausfordernd gestartet. Jetzt ist es ja dann vielleicht wieder ein bisschen besser, würde ich mal behaupten.
Ja, ja.
Ja.
Ja, klar.
Was gibt dir denn selbst Kraft und Energie, wenn du mal so einen Durchhänger hast?
Ich rede dann immer viel. Also das ist halt auch das Ding, Kommunikation ist halt super wichtig. Ohne Kommunikation und ohne Sprechen könnte man auch generell meinen Beruf nicht machen und das halte ich dann halt auch so für mich. Wenn ich was hab, dann weiß ich, mit wem ich was besprechen kann und dann rede ich so lange, bis mir davon selber doll wird und dann denke ich, jetzt ist gut. Ne, also reden, sprechen, also nicht irgendwie aufschieben auf irgendwas, sondern sprechen, sich viel reflektieren und dann irgendwann einen Punkt dahinter machen.
Wie wichtig ist Humor?
Sehr wichtig. Also ohne Humor geht's gar nicht.
Mhm.
Also bei uns wird so viel gelacht, dass das denkt man gar nicht. Also auch depressive Menschen sind durchaus in der Lage, viel zu lachen. Oder Menschen, die Psychose haben, Schizophrenien. Da entstehen die skurrilsten Dinge. Da entstehen die skurrilsten und lustigsten Gespräche untereinander. Und Humor ist halt auch da ein großes Thema zur Psychohygiene. Ne? Also wenn ich jetzt... Wir haben Dinge schon erlebt oder gesehen, die kann ich keinem erzählen. Da würde dir denken, bitte was?
Das glaubt dir keiner.
Das glaubt mir kein Mensch, wenn ich das erzählen würde. Und deswegen, wenn man das mit Humor dann so sieht, dann kann man das auch selber irgendwie besser verarbeiten oder wie auch immer.
Mhm.
Deswegen ist es auch wichtig, wenn du Kollegen hast, die da auch so gleiche Welle fahren mit, weil schwarzer Humor ist in der Psychiatrie gerade sehr, sehr wichtig oder generell irgendwie. Also Heps ist auch so ein Nischenberuf, dass die Heps sind meistens auch so ein bisschen durchgeknallt. Also Heilerziehungspfleger sind so von Natur aus auch so ein bisschen verrückt und crazy unterwegs, weil das halt so ein Nischenberuf ist, weil er halt ja auch, ne, diese spezielle Personengruppe, die wir betreuen, die ist ja halt auch irgendwie skurril. Die ist verrückt, ne, die ist ein bisschen besonders und da musst du schon auch so einen Hang für... Wie soll ich sagen? Du musst da schon selber vielleicht eine kleine Schraube locker haben. um das irgendwie auch so, um die Leute auch so abzuholen, da wo sie sind.
Ja, ich glaube, es gibt aber einfach Berufsgruppen, da muss man selbst wirklich locker haben,
ein bisschen muss man eine Ecke abhaben,
irgendwie handeln zu können oder irgendwie damit umgehen zu können.
Du kannst ja auch schlecht jetzt, also dadurch, dass es viel mit Beziehungsarbeit und mit Kommunikation zusammenhängt, also ich spreche mit Menschen, die haben 50 Frauen im Kopf, davon bin ich eine, dann hat er noch einen Draht zum lieben Gott und dann spricht er quer mit mir und mit dem lieben Gott und sagt, Jesus, Jehova, komm mich holen und fragt im gleichen Atemzug, bekomme ich jetzt meine Tabletten? Also das sind dann so Gespräche, du musst dich da auch einlassen drauf, ne? Du musst ja auch mitschwimmen irgendwie. Ne? Das ist, das kannst da ja nicht mit solchen Menschen sprechen wie mit einem Roboter oder das dann so unempathisch machen, faktisch, so erreichst du niemanden. Du musst da halt auch so ein bisschen die Leute dann abholen können. Und wenn man das nicht kann, wenn man die Kommunikation nicht hat, dann ist es auch schwer in dem Bereich.
Ja, ich glaube, das ist was, was man auf jeden Fall lernen kann. Ich glaube, was auch jeder Mensch irgendwie lernen kann. Also bei mir in der Familie hatten wir auch den Fall, dass mein Opa an Demenz erkrankt ist und auch mit Demenz dann am Ende gestorben ist. Und meine Oma hat sehr darunter gelitten, weil sie das nicht verarbeiten konnte, dass der Opa jetzt einfach nicht mehr der Opa ist, wie sie ihn kannte. Und ich habe irgendwann gesagt, wir müssen das jetzt ein Stück weit mit Humor nehmen, weil anders
erträgst du es
nicht. Anders geht es halt einfach nicht. Und wenn der Opa dann halt angefangen hat, irgendwelche Geschichten zu erzählen oder in seinem Wohnzimmersessel sitzt, in dem er 50 Jahre gesessen hat und dann gesagt hat, ja, war ja jetzt ganz schön hier, aber wann fahren wir denn nach Hause heute? So, ja, Opa, halbes Stündchen noch, ne?
Gibt gleich
noch,
validiert.
Ja, gibt gleich noch Schnittchen, ne? Und dann.
Ja, super.
Ja, so, und dann, also ich habe mich dann auch auf die Situation eingelassen, weil ich gesagt habe, was sollen wir denn machen? Da habe ich gesagt, in 10 Minuten, so doof es sich jetzt anhört, hat das ja auch wieder vergessen. Der fragt in 10 Minuten nicht nochmal, wann fahren wir nach Hause.
Dann hast du das instinktiv komplett richtig gemacht.
Ja, weil ich glaube, so, ne, Humor ist, wenn man trotzdem lacht und dann muss man die Situation halt einfach so annehmen und sagen, ja, natürlich ist es traurig, dass das nicht mehr der Opa ist, den ich so kannte, aber.
Es ist so, wie es ist. Ich kenn's ja auch. Mein Papa, wie gesagt, hat es ja auch. Das ist schlimm dann als Familienangehöriger, das mit anzusehen. Aber das ist ein guter Weg halt. Ne? Und dann hast du es instinktiv richtig gemacht. Dann hast du anscheinend auch so ein kleines Händchen. Ja, du hast anscheinend unbewusst validiert. Mhm. So nennt man das ja dann. Ne? Sich auf die in die Welt desjenigen begeben. Ja. Ja, das ist richtig gemacht.
Ja. So, dann können wir.
Und wetten, dass dein Opa dann auf jeden Fall, dass es dann besser ging?
Ja, der hat dann keine Fragen mehr
gestellt. Nee, der hatte keine Fragen. Geht gleich Schnittchen, ne?
Ja.
Und dann in 10 Minuten hat er gefragt, so, und jetzt, war was anderes dann.
Ja, da war ein anderes Thema, ne? Also dann hat er gesagt, ja, ihr müsst aufs Klo. Dann habe ich gesagt, dann geh doch aufs Klo. Ja, ihr wisst nicht, wo hier das Badezimmer ist. Und dann habe ich versucht, das System so ein bisschen zu dribbeln. Und ich wusste, bei meinen Großeltern im Badezimmer sind die Taschentücher. Und habe ich gesagt, Opa, kannst du mir vielleicht Taschentücher bringen? Mir läuft die Nase.
Und das hat er.
Ja, klar. Und dann ist er aufgestanden und ist ins Badezimmer gegangen. Und auf dem Weg dahin, manchmal hat er dann doch noch so helle Momente gehabt, hat er dann angefangen zu lachen und hat dann gesagt, ich habe genau verstanden, was du gerade gemacht hast. So, ne? Ich so,
ja, Opa, ich meine, ne, die Leute, das ist halt so, die wissen auch, ich meine, wir sind diejenigen, die den Schlüssel haben und die wissen, also, was meinst du, wie wir uns oft die Bälle hin und her schieben, auch mit den Klienten da tagsüber, die wissen ja auch, mit der kann ich's nicht, ne? Also da entstehen
Klienten, hast du gerade gesagt?
Klientenbewohner, also je nachdem.
Ja, spannend, habe ich so vor, ja, okay.
Und das ist die wissen so Katz und Maus Spiel, das ist halt auch, ja, gehört auch dazu, so ein bisschen sich zu veräppeln gegenseitig, ne?
Ja.
Ja.
Okay.
Okay.
Dann lass uns doch mal kurz zusammenfassen in einer Minute.
Ja.
Warum sollten Menschen sich für den Beruf der Heilerziehungspflegerin entscheiden?
Tja, weil die Heilerziehungspflege ein sehr vielseitiger, spannender Beruf ist, weil es um ganz eine ganz wichtige Sache geht, nämlich um Menschen, die leider keine Gewinnertypen sind. Und dass es toll ist, diese Menschen zu fördern, sie zu begleiten und ihnen, so gut es geht, ein gutes Leben zu machen, weil das hat jeder verdient. Und deswegen ist der Beruf so toll. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Ja, wenn man dann noch so eine Kollegin wie dich hat, ne, dann ist ja super.
Ach ja, alle meine Kollegen sind super.
Ja, also du teilst ja auch das Miteinander unter den Kollegen und ich finde auch, das ist immer sehr unterhaltsam und guckt man sich einfach gerne an.
Das freut mich zu hören. Das Wasser schmeckt auch gut, ne?
Super. Ja, liebe Saskia, wir haben es fast geschafft. Sind fast am Ende, aber es gibt jetzt noch die Schnellfragerunde.
Okay.
Und wenn du los sagst, dann geht's los.
Okay, los.
Kaffee oder Tee?
Morgens Kaffee, nachmittags Tee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Landleben?
Land.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Sicherheit.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Träumerin oder Realistin?
Realistin.
Chaos oder Ordnung?
Ich hätte gerne Ordnung, lebe aber im Chaos.
Karneval oder Après-Ski?
Karneval.
TikTok oder Instagram?
TikTok.
Was ist typisch Saskia?
Was ist typisch Saskia? Weiß ich nicht, ich kann das so schlecht sagen bei mir selber. Lustig. Versuche lustig zu sein oder weiß ich nicht. Ich bin auch ein ziemlicher Monk. Also ich habe ziemliche Ritualien, die ich habe und die sind nicht zu umgehen.
Okay.
Das weiß aber jetzt, das würde jetzt nicht so weit führen. Dass
nee, führ das Monk, gerne mal
Monk,
aus.
Monk was sind ich soll das ausführen.
Ja, was sind denn Ritualien? Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, ob es Routinen gibt, die dir im Alltag helfen. Oder was sind denn dann diese Ritualien?
Also ich gehe gerne baden zur gleichen Zeit jeden Tag, ja. Das ist so wichtig für mich.
Okay.
Ich esse gerne abends um 18 Uhr zu Abend. Ich bin nicht so gerne spontan. Ich brauche so meine strukturierte Situation um mich rum. Und wenn ich das so nicht habe, dann bin ich nicht fröhlich.
Ich habe mal gelernt, dass Routinen, feste Routinen einem Menschen dabei helfen, selbstbewusster zu sein und sicherer.
Okay, habe ich noch nie gehört.
Ja, jetzt.
Vielleicht liegt es bei mir ein bisschen an der ADHS-Geschichte.
Vielleicht.
Das ist so ein selbstgebautes System.
Ja.
Ja, kann das können sein. Muss ja. Man auch nicht weiter, das ist ja eh so eine. Hat ja fast jeder heutzutage, ne? Sagt man doch so.
Liebe Saskia, vielen Dank.
Ja, liebe Jessica, gerne.
Und ja, ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch bei dir so zu sehen bekommen.
Ja, dann schau immer mal gerne rein. Danke, dass ich hier sein durfte.
Was ich heute sehr beeindruckend fand, war, dass Saskia es schafft, die Arbeit Arbeit sein zu lassen, obwohl sie ganz offensichtlich so unfassbar für ihren Beruf brennt und sie ihn mit voller Leidenschaft erfüllt, aber trotzdem die Grenze ziehen kann zwischen Arbeit und Zuhause und was auf der Arbeit passiert, bleibt auf der Arbeit. Sie hat so schön gesagt, ja, was soll denn passieren? Ich gehe doch morgen wieder hin. Und das ist so ein Gedankenanstoß, der da eben mir und hoffentlich auch euch mitgegeben wurde, über den man vielleicht einfach mal ein bisschen nachdenken kann. Und vielleicht auch auf die viel verhasste Work-Life-Balance anwenden kann, indem man einfach sagt, morgen ist ein neuer Tag, morgen geht die Sonne wieder auf, was soll denn passieren? Und vielleicht uns auch nochmal so ein bisschen zurückholen, dass wir ja, uns manchmal alle ein bisschen wichtiger nehmen, vielleicht als wir tatsächlich im Großen und Ganzen betrachtet sind. Ja, ich glaube, das Thema Humor, was wir heute besprochen haben, ist auch etwas, dem man nochmal ein bisschen mehr Raum geben sollte. Also Humor ist, wenn man trotzdem lacht, und ich habe es gerade schon gesagt, wir sollten uns vielleicht auch nicht immer alle selbst zu ernst und zu wichtig nehmen, ein bisschen Leichtigkeit in unserem Leben mitnehmen und vielleicht auch manchmal intuitiver auf Situationen im Alltag reagieren, die erstmal Unwohlsein in uns hervorrufen. Wir müssen nicht so handeln, wie wir vielleicht jetzt erwarten, dass es sozial erwünscht ist oder angepasst ist, sondern wir dürfen ruhig authentisch sein, wir dürfen uns der Situation hingeben und machen dadurch wahrscheinlich viel mehr richtig, als wir tatsächlich falsch machen können. Und wir sollten einfach jedem Menschen auch tatsächlich als einem Menschen begegnen.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.